Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt, heute mit Lee News und ich bin der Manu und wir wollen über die drei, vier wichtigsten News der Woche sprechen hier. Dabei interessiert uns jetzt nicht die neuesten Leaks und Gerüchteküche zur kommenden E3. Da haben wir nächste Woche genug Zeit dafür, wenn wir jede einzelne Pressekonferenz mit einem Cast beglücken. Deswegen haben wir uns nochmal ein paar andere kuriose Nachrichten rausgepickt und an meiner Seite direkt live aus München zugeschaltet der wunderbare Robin Knutschfleck von Werk 1. Guten Morgen, Robin.
Wunderschönen guten Morgen, Manu.
Du warst ja schon öfter hier bei den News zu Gast, deswegen bist du ja ein alter Hase. Die Hörer kennen dich ja auch. Und wir haben mal wieder unser Lieblingsthema mitgebracht, nämlich Steam. Da haben wir ja schon sehr oft drüber gesprochen. Und Steam hat mal wieder von sich Meldung gemacht diese Woche. Da wurde vor ein, zwei Wochen oder so ein kontroverses Spiel veröffentlicht auf der PC-Plattform, nämlich Active Shooter. Ein, kann man so sagen, eigentlich ein Amoklauf-Simulationsspiel, wo ein kleiner Entwickler wirklich ein Ego-Shooter veröffentlicht hat, bei dem man aktiv irgendwie in der Schule einen College-Shootout quasi plant. Und das hat natürlich für Kontroversen gesorgt, was alles auf der Steam-Plattform veröffentlicht wird. Da hatten wir uns ja auch schon einige Male drüber unterhalten. Das Spiel wurde dann letztlich von der Plattform genommen, weil Steam gesagt hat, es ist ein offensichtlicher Trollversuch und hat auf unserer Plattform nichts verloren. Daraufhin ging die Diskussion aber wieder los, ja, was darf denn auf dieser Plattform erscheinen und was nicht? Und Johnson hat dann nochmal eine Äußerung getan, wie Valve in Zukunft damit umgeht, was zumindest bei mir erstmal für ein bisschen Kopfkratzen und ein Augenbrauen hochziehen gesorgt hat, weil ich noch nicht so direkt auf Anhieb wusste, wie ich damit umgehen soll. Wie hast du das denn erlebt, Robin?
Ja, mir ging das ganz ähnlich. Also ich meine, wir haben viel mit Steam gearbeitet und ich verfolge das auch immer mal wieder, gerade auch wenn so diese Greenlight-Sachen kommen und jetzt wo sie gesagt, wo man jetzt eigentlich quasi auch für $80 sein Spiel einfach einstellen kann und all diese Änderungen. Es passt zu der generellen Einstellung von Valve. Also es ist jetzt irgendwie nichts Neues. Das ist keine überraschende Aussage von denen, würde ich behaupten. Es ist einfach deren kontinuierlicher Versuch, alles irgendwie automatisch zu regeln und deswegen zu sagen, ja, wir erlauben eigentlich alles außer Trolling, ist eine Aussage, die, muss ich sagen, leider Gottes zu Valve passt, weil ich finde es eigentlich keine so gute Einstellung. Also als jemand, der irgendwie kuratierten Content eigentlich mag und ich bin eigentlich ganz froh, wenn es irgendjemand gibt, der über nochmal drüber guckt und es gibt eindeutige Regeln, an die man sich als Entwickler dann auch halten kann. Das ist ja das. Also es geht ja nicht nur irgendwie drum, dass ich einfach meinen Sachen und submitten will, sondern wenn ich irgendwie so, wenn es Regeln gibt, dass die gut dokumentiert sind, dass sich alle dran halten müssen und es gibt für mich einfach eine Plattform, wo ich als Entwickler auch irgendwie ganz gerne drauf bin. Und sich jetzt irgendwie eine Plattform zu teilen mit allem außer Trolling, weiß ich auch nicht, ob das so toll ist.
Und also, illegal. Also ja. Valve hat gesagt, alles außer illegalen Spielen offensichtlichen Trollversuchen werden wir in Zukunft erlauben, was noch lockerer ist, als sie bisher schon eigentlich waren. Und der Johnson unterstreicht zwar, dass sie sich damit nicht quasi verbünden mit diesen Entwicklern, sondern er sagt auch, einige bei uns bei Valve werden diese Spiele auch nicht gut finden und wir sind nicht automatisch auf eurer Seite, wenn ihr dann irgendwie Shitstorms dafür bekommt. Aber sie stellen sich halt so auf die Position, wir wollen keine Verantwortung übernehmen, sondern wir erlauben alles und schieben die Schuld auf die Entwickler, wenn das denn dann irgendwie Spiele sind, die irgendwie nicht cool sind, sage ich jetzt mal, ja, oder irgendwie den Normen irgendwie nicht entsprechen. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil Valve verdient an jedem verkauften Spiel ja mit. Und ich finde, es ist eine recht feige Position eigentlich so gesehen, da mitverdienen zu wollen, wenn dann irgendwie sowas wie ein, keine Ahnung, KZ-Simulator oder sowas, der ja in Deutschland mit entsprechenden Symbolen nicht legal wäre, aber in den USA kannst du sowas theoretisch ja veröffentlichen. Ja? Ja. Oder irgendwie die Nazi-Zeit irgendwie nachspielst als Wirtschaftssimulation. Und mit sowas dann Geld zu verdienen, finde ich, ist, da gehört irgendwie bei so einem Unternehmen wie Valve, die so eine wichtige Position innehaben, finde ich, mehr Aussage dahinter und mehr Eigenverantwortung, weil sie ja wirklich mit jedem diese verkauften Spiele mitverdienen.
Ja, es ist ein bisschen einfach, sich da einfach zurückzusetzen und zu sagen, nee, also vor allem illegal, das wird für mich wahrscheinlich heißen, ab dem Zeitpunkt, wo irgendjemand sagt, es ist illegal. Also das heißt, da wird es wahrscheinlich irgendwie vorher dann noch irgendwelche, mindestens eine Abmahnung brauchen, bevor da irgendwas rauskommt. Also ich bin ja auch echt nicht zufrieden, aber das ist so, der Valve ist tatsächlich immer bemüht, alles zu automatisieren oder komplett die Kontrolle darüber aufzugeben. Also entweder wir haben einen Algorithmus, der das macht, oder wir haben keine, oder wir müssen keinen Algorithmus haben. Das sind so die Sachen. Die möchten möglichst wenig manuelle Kontrollen für alles durchführen. Das machen sie zwar immer noch, also die kontrollieren wirklich jedes Spiel manuell, ob das irgendwie, klar, es gibt automatisierte Checks, ob die Exe drin ist und ob da irgendwie Viren drin sind und so weiter. Sowas überprüfen sie alles irgendwie per Algorithmus. Aber es gibt auch einige so Sichtproben, wo dann zum Beispiel die Store-Page wird geguckt, ob was auf der Store-Page steht, mit dem Content von dem Spiel übereinstimmt, weil das eben per Algorithmus eben noch nicht geht. Und daraufhin melden die sich dann sogar manchmal, wenn sie irgendwie sagen, okay, nee, das war jetzt irgendwie nicht gut oder das passt nicht oder ihr verkauft irgendeinen Müll. Ich nehme an, dass sie das dann als Trolling bezeichnen würden. Ich bin mir aber auch nicht sicher, es passt nicht so ganz, was sie da sagen, zu dem, was in den letzten Tagen passiert ist, weil jetzt einige Spieleentwickler haben Post von Valve bekommen und da ging es dann irgendwie drum, ja, von wegen, es hat pornografischen Content, den müsst ihr entfernen, ihr habt 2 Wochen, wenn ihr den entfernt, dürft ihr drinbleiben, wenn nicht, dann seid ihr raus. Und es sind auch andere Spiele gebannt worden, die jetzt irgendwie nicht unmittelbar auf der Abschlussliste waren, ich glaube ein paar Asset-Flip-Games und solche Geschichten, die, es läuft dann wahrscheinlich alles unter dem Label Trolling, beziehungsweise Pornografie wahrscheinlich illegal, weil in dem Staat, in dem die sitzen, ist Pornografie tatsächlich, die Verbreitung von Pornografie gar nicht so einfach, also das heißt, die sitzen in, ich glaube in Washington, oder die, da ist zumindest die Firma gemeldet, also nach DC-Law müssen die sich quasi richten und das ist gar nicht so einfach. Es ist natürlich dann interessant, weil wenn das der ultimative, die Messlatte ist dafür, was passiert auf der Plattform, dann wird auf einmal dieses, was dort als rechtens und nicht rechtens gilt, international zum Standard. Und das ist natürlich auch ein bisschen komisch.
Ja, ja klar. Ich meine, die Regio-Code-Diskussion ist ja dann nochmal eine neue, weil was in Russland illegal ist, ist in Deutschland nicht unbedingt, also weißt du, also ja, ja. Da gibt es ja völlig unterschiedliche Gesetze, was inhaltlich illegal ist und was nicht. Siehe nationalsozialistische Symbole, verbotene verfassungsfeindliche Symbole in Spielen bei uns in Deutschland, wie Wolfenstein und Co. Aktuell. Die Sache mit der Kuration, ich finde, es ist ganz witzig zu beobachten, wie unterschiedlich Valve und Apple momentan an die Sache rangehen, weil Apple ja das komplette Gegenteil ist und wirklich komplett entscheidet, was erlaubt ist. Also gerade in der Verbindung wurde ja zum Beispiel auch vor 2 Wochen dieser Steam-VPN für iOS-Geräte nicht erlaubt, warum auch immer. Und man weiß gar nicht so genau, was Apple denn da jetzt eigentlich erlaubt und was nicht. Also da hat jemand eine App entwickelt, um quasi deine Steam-Games auf dein Apple-Telefon zu streamen, sodass du komplett Zugriff auf deine Bibliothek hattest, quasi vom Bett aus, vom Smartphone aus. Und da hat Apple gesagt, nö. Und Steam geht jetzt quasi komplett den anderen Weg und sagt, bei uns ist eigentlich erstmal alles erlaubt. Finde ich ganz witzig, diese unterschiedliche Herangehensweise an diese Sache. Wobei dieses, wir erlauben erstmal alles, ist ja eigentlich auch so ein bisschen typisch für die USA-Unternehmen, oder? Dass man sagt irgendwie Freedom of Speech, wir wollen einen Entwickler, der irgendwie was machen will, nicht erstmal davon abhalten, sich zu äußern und sich künstlerisch auszudrücken, wenn man das mal so ganz liberal irgendwie betrachtet.
Auf der anderen Seite sind die, was diverse andere Geschichten angeht, auch sehr restriktiv. Also gerade was den pornografischen Inhalt angeht, ist es in den USA auch eher schwierig. Also klar, es gibt diese Grundsätze, aber ich finde, es ist eine interessante Parallele, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, in dieser Apple-Situation, weil Apple ja dafür bekannt ist, dass sie auch ihren Content stark kuratieren, auch im Sinne von diese Showcases, die es bei Apple immer gibt, wenn du in den App Store gehst und da ist irgendwas gefeatured, dann ist das ja alles handpicked. Also die rühmen sich ja damit, dass es irgendwie ein Team an Kuratoren gibt, die sich das anschauen und dir das dann vorsetzen. Und die labeln das immer ganz eindeutig mit, da hat ein Mensch drüber nachgedacht, was gut ist und hat das empfohlen. Und tatsächlich ist es bei Steam komplett umgekehrt. Die haben halt einen Algorithmus, der alles irgendwie so durchackert und dir deine Frontpage individuell zusammenstellt, basierend auf deinen bisherigen Einkäufen. Ist bei Apple vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil die deutlich mehr haben als einfach nur Spiele, aber es ist doch vom Mindset auch ein ganz anderer Ansatz, wie man mit dem Inhalt umgeht und wie man auch mit seiner Rolle als Gatekeeper umgeht. Also auch ja. Um sich das mit den anderen Plattformen anzuschauen, Sony und Microsoft, die sind mega restriktiv, was den Content auf ihrer Plattform angeht, einfach weil sie auch wissen, dass ihr Image mit dran hängt. Vielleicht auch, weil Sony und Microsoft ein deutlich größeres Image haben, das eben zu verteidigen haben, wenn es irgendwie darum geht, wir sind im Wohnzimmer und familienfreundlich. Mhm. Das Problem hat Valve, glaube ich, nicht. Also Steam ist keine Plattform, wo Familien zusammen irgendwie spielen. Und ja, daher kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch irgendwie einen anderen Ansatz fahren. Und man muss auch dazu sagen, dass die sehr, das sind ziemlich, also ehrlich klingt jetzt so blöd, aber die sind sehr, wenn sie was machen, dann machen sie es wirklich mit allem, was sie haben. Und ich finde, da passt diese Entscheidung auch dazu. Also das ist von außen erstmal so ein bisschen komisch zu verstehen, aber ich glaube, das passt alles sehr zu diesem Image und zu dem Eindruck, den ich habe, wie es bei Valve abläuft.
Was ich auch interessant finde, dass Valve jetzt aber sogar noch einen Schritt weiter geht und quasi diese Entwickler, die kontroverse Software entwickeln, sogar noch schützen wollen vor Angriffen oder vor negativen Kommentaren. Also sie werden, haben sie gesagt, der Johnson, sie werden neue Filter und quasi diesen Algorithmus dir noch mehr in die Hand geben, sowohl als Benutzer als auch Entwickler, zu sagen, was du ausgeblendet haben möchtest und gar nicht erst angezeigt haben möchtest. Also du kannst von vornherein quasi sagen, diese Art von Software möchte ich gar nicht erst mehr sehen. Was auch immer das dann für Keywords oder so sein werden, weiß ich gar nicht, wie die das dann irgendwie kategorisieren wollen, kontroverse Software. Aber es wird dann halt eben auch ganz oft diese Diskussion aufkommen, dieses Spiel wird irgendwie in den Kommentaren zerrissen. Also das haben ja sowohl Entwickler, die irgendwie Spiele über Homosexualität oder so machen oder über Feminismus, die haben dieses Problem ja auch auf Steam, dass dann da Hasskommentare drunter kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich genauso. Und in dem Fall wollen sie den Entwicklern auch Tools an die Hand geben, um quasi die Kommentare auszublenden oder zu filtern oder gar nicht erst diese Kommentare zuzulassen. Also von daher, Valve geht da all in diesem Bereich.
Also ich bin gespannt, wie sich das ausgeht. Die sind auch dafür bekannt, dass sie Entscheidungen nicht so schnell rückgängig machen. Also ich gehe davon aus, dass das relativ final ist, was sie da entschieden haben. Und wenn es nicht irgendwie 2, 3 Gerichtsverfahren gibt, wird wahrscheinlich nichts passieren. Also es würde mich sehr überraschen. Ich meine auch dieses Rückgabedingens, dass man irgendwie dieses 14-tägige Rückgaberecht, was man nach Verbraucherschutz schlicht und ergreifend hat bei solchen Einkäufen, das haben sie auch erst irgendwie unter massivem Druck zugelassen. Also das sind, andere Plattformen hatten das länger. Also so ungern ich irgendwie Origin verteidige, die hatten das von Anfang an implementiert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist eine gigantische Plattform und die in irgendeiner Form im Griff zu haben, ist auch nicht leicht. Also ich glaube, die müssten rein, was so ein Content Controlling angeht, irgendwie endlos Leute in jedem einzelnen Land anstellen. Muss ich das nur anschauen, irgendwie Facebook hat es ja auch irgendwie nicht im Griff. Okay, deren Datenaufkommen ist nochmal ein bisschen größer. Aber dort sitzen auch hinter diesen kompletten Meldungen sitzen da dann irgendwelche armen Leute, die sich dann irgendwie diese grausamen Sachen, die gemeldet wurden, anschauen müssen und dann entscheiden, ob es passt oder nicht. Und die haben auch ganz, ganz logistische Probleme, von wegen, sie sprechen die Sprache eigentlich überhaupt nicht oder sie sind auch einfach schlicht und ergreifend überfordert mit der Menge an Sachen, die kommen. Ich glaube, dass es bei Valve ähnlich ist. Also wenn jetzt irgendwas Menschenverachtendes aus, weiß ich nicht, Finnland kommt, ich weiß nicht, wie viele Leute dort irgendwie Finnisch sprechen.
Ja, um das überhaupt zu erkennen, gell? Wenn es jetzt ein reines Text-Adventure ist zum Beispiel, ja.
Die haben halt irgendwie kein Moderatorensystem und ich glaube, dass es auch keins, dass es wahnsinnig schwer ist, rein von der Infrastruktur her irgendwie eins aufzusetzen, was in der Menge überhaupt durch den Content durchkommt, der da jeden Tag entsteht. Also jetzt nicht nur durch die Games, sondern auch über, wie du gesagt hast, Kommentare, Reviews oder so. Also die alle zu überprüfen, ist der absolute Albtraum. Ja, trotzdem finde ich sie gut.
Nee, mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Also mir wäre es tatsächlich lieber, dass Valve dann ein gescheites Kurationssystem einbaut und sich irgendwie besser um die Inhalte kümmert. Aber gut, interessant zu beobachten. Wir werden sehen, wie sich das da entwickelt. Völlig anderes Thema. Pokémon Go haben wir schon lange, lange, lange nicht mehr drüber gesprochen. Aber wir hatten, glaube ich, sogar mal darüber geredet hier. Da gab es ein Pokémon Go Festival in Chicago, bei dem alles schief ging. Also es war einer der ersten Großveranstaltungen, die bei dem Hype von Pokémon Go stattgefunden haben. Und da war so ein Fest in Chicago mit $20 Eintritt. Und da gab es dann ganz viele Leute, die dahin sind in diesen Park, um dieses große Festival zu feiern, wo es dann irgendwelche seltenen Pokémons zu fangen gab und so weiter. Vielleicht erinnert ihr euch daran noch. Und das Problem ist, die Server sind komplett zusammengebrochen an dem Tag. Also die Leute, die da vor Ort waren, kilometerweit angereist, aus aller Herren Länder irgendwie Pokémon-Fans mit Hütchen da irgendwie im Park gestanden und alle haben auf ihr Display geguckt und keiner hatte Netz. weil Niantic völlig unterschätzt hat, wie viele Leute da kommen. Komisch, weil sie haben ja Tickets verkauft. Klammer zu, und die Serverstrukturen das einfach auch nicht gebracht haben, und es war dann ein riesen Debakel auf Social Media, sofern Leute halt darüber berichten konnte, weil das Netz wirklich komplett brach lag, und im Nachklapp, das wurde dann irgendwie halt abgesagt, dieses Fest, also die Leute sind dann wieder heimgegangen, enttäuscht, hat Niantic denen das Ticket erstattet, also es gab $20 Retour quasi für die Tickets, und es gab Pocket Coins im Wert von $100 für alle Personen, die da vor Ort waren. Und es gab noch ein legendäres Pokémon, die exklusiv dann quasi für die Leute als Entschädigung. Also von daher kann man nicht sagen, dass Niantic jetzt denen keine Entschädigung gegeben hat. Aber in den USA gibt es ja sowas wie Sammelklagen, Robin. Ja. Und im Unterschied zu Deutschland, da musst du ja jeder einzeln klagen. Und Sammelklagen sind in USA meistens gleich mit Millionensummen behaftet, so auch in diesem Fall.
Ja, ich glaube, gerade bei so Sammelklagen läuft es meistens darauf hinaus, dass es irgendwann einen Vergleich gibt. Weil das sind diese Dinge, wo dann diese riesigen Summen auf einmal irgendwie ins Spiel kommen. Und die werden meistens gezahlt, weil man Angst hat, entweder noch mehr Summen zu zahlen zu müssen, oder weil es passieren kann, dass man dann auch noch auf lange Sicht einen Imageverlust und einen langen Prozess mit sich rumzieht. Und man will ja am Ende irgendwie nicht als derjenige dastehen, der gegen seine Spieler gewonnen hat. Das wäre auch irgendwie so rein image-technisch nicht so toll. Und so ein paar Millionen Dollar, das ist, glaube ich, für die Firma jetzt nicht so der Riesenschaden, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, das stecken die relativ gut weg. Vor allem, wenn ich mir anschaue, wie oft ich Geld in diesem dummen Spiel ausgebe. Also das zahlen die von meinen Pokécoins. Ist auch okay. Also ich habe da kein Problem damit.
Du bist Teil des Problems, Robin. Du gibst Geld aus.
Ja, ausmachen. Bin ich definitiv. Aber ich kaufe keine Lootboxen. Na gut. Also die haben, ich glaube, es geht mehr darum, da irgendwie den Image-Schaden zu begrenzen, als tatsächlich irgendwie was anderes. Das ist halt irgendwie diese seltsame Situation in den USA, wo man jeden Fall alles verklagen kann und das dann auch noch als Sammelklage, dann wundert es mich nicht, dass das jetzt irgendwie so gekommen ist. Was natürlich interessant ist.
Kurz als Fact, 1,5 Millionen Dollar hat sich Niantic jetzt bereit erklärt, an Geschädigte, in Anführungszeichen, des Pokémon Go Festivals Debakel zu zahlen, nachdem ein User eben Klage eingereicht hat, genau.
Ja, und ich glaube, letztendlich würde es darauf hinauslaufen, dass es die Entschädigung für das Ticket ist. Also sehr viel mehr wird es nicht sein für diese Leute, außer sie haben halt irgendwie noch Fahrtkosten oder sowas. Aber das ist jetzt nicht so, als würde da irgendwie jeder Einzelne 1,5 Millionen Dollar bekommen, weil er da irgendwie da kein Netz hatte. Also,
aber ich finde es so absurd, dass überhaupt geklagt werden kann gegen sowas. Ich meine, das finde ich irgendwie die Absurde, dass die überhaupt Geld zahlen müssen, dass ein Gericht gesagt hat, ja, ihr müsst da Entschädigung zahlen, weil die haben doch schon Entschädigung bekommen, die Leute. Also wie gesagt, $20, $100 in Ingame-Währung und ein Pokémon. Ist ja jetzt ja nicht so, als wären die dann nicht schon mit einer Erstattung des Tickets und einer Entschuldigung rausgegangen, dass die Klage überhaupt durchgegangen ist. Ich meine, es ist eine Massenveranstaltung und klar wurden die quasi getäuscht, aber es ist ja jetzt ja nicht so, dass sie das absichtlich gemacht hätten und die Server abgeschaltet hätten, um sich irgendwie an Tickets zu bereichern. Also ich finde es krass, dass das Urteil überhaupt oder dieser Vergleich überhaupt stattgefunden hat, dass man da nicht einfach sagt, ja, mein Gott, wenn du halt zum Konzert, wenn du ein Ticket kaufst und der Sänger singt halt schlecht, dann hast du halt Pech, ja? Oder wenn du so weit hinten stehst, dass du keine gute Akustik hast, dann ist halt Pech. Also dass da überhaupt irgendwie Geld noch gezahlt wird, das wundert mich ehrlich gesagt.
Ja, also ich kann es sogar nachvollziehen. Ich meine, es ist ja so ähnlich, also bei dem Bandvergleich ist es vielleicht so, wenn da irgendwie nur die Hälfte der Band kommt oder so. Ich glaube, dann kann man sich ja irgendwie dann schon auch irgendwie beschweren. Also ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach nur irgendwie Taschengeld, um den Image-Schaden abzuwenden, und irgendein wütender Reddit-User ist jetzt glücklich. Also keine Ahnung, ich glaube, das ist relativ... Ja, was ich interessant finde, ist, wie die in Zukunft mit solchen Sachen umgehen, weil die wollen ja diese Pokémon Go Fests irgendwie weitermachen. Ich nehme an, dass die Infrastruktur dann dort irgendwie wirklich solide sein wird. Da werden die wahrscheinlich irgendwie WLAN-Netze spannen, die Welt erwärmen. Also das wird, glaube ich, eine ganz interessante Nummer, wenn die dann beim nächsten Mal dieses Pokémon Go Fest abziehen. Ich finde es letztendlich eigentlich sogar eine ganz schöne Sache, sowas zu machen. Also ich so grundsätzlich, ich meine, ich spiele es immer noch, werde auch dafür öfter gemobbt, das ist aber auch okay. Aber ich war jetzt zum Beispiel, wie ich in Japan war, habe ich halt oft auch irgendwie so Gruppen gesehen, so bei legendären Raids oder sowas, da stehen echt viele Leute auf einem Haufen. Und ich finde so die grundsätzliche Idee zu sagen, wir machen irgendwas und da kommen wir dann in der echten Welt zusammen, das finde ich wirklich cool. Also auch wenn es manchmal ein bisschen befremdlich ist, gerade so die ersten zwei Mal, wo man da in so einer Gruppe steht, denkst du ja auch so, okay. Ja. Ich finde es eigentlich letztendlich irgendwie eine gute Sache. Und wenn sie das mehr machen, fände ich das nicht schlecht. Und ich glaube, es ist auch interessant als alternatives Geschäftsmodell für so Spieleentwickler. Also ich meine, wir haben irgendwie alle so ein bisschen Probleme, Geld zu verdienen als Entwickler. Man muss sich darauf verlassen, dass es mit den Publishern funktioniert oder so. Aber wenn ich dann irgendwie sowas wie E-Sport oder eben solche Events habe, das ist ja ähnlich wie eine Band nicht nur ihr Album verkaufen muss, sondern halt eben auch Konzerte hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung und ich mag sowas. Also ich hoffe, dass das nicht das letzte
ist. Ist ja auch super spannend. Ist ja auch super spannend, wie erfolgreich Pokémon Go noch ist. Also natürlich ist dieser große Hype, dass es alle spielen, der war schnell wieder verflogen. Aber ich habe nicht das Gefühl, als hätten die damals jetzt auch schon geil fanden, alle aufgehört. Sondern, wie du schon gesagt hast, es hat sich komplett weiterentwickelt. Auch bei uns in der Community sehe ich ganz viele, die das noch aktiv spielen. Und es hat sich ja auch wahnsinnig was getan. Also Niantic sitzt da ja auch nicht irgendwie rum und sagt, wir verkaufen jetzt hier ein paar Pokéballs und fertig. Sondern da sind ja wirklich neue Features und neue Sachen dazugekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Dauerbrenner wird, dieses Spiel.
Und was auch relativ interessant ist, also gerade so, ich glaube, dass die auch so einen kleinen, weiß nicht, so das Second Coming haben, also relativ, witzigerweise, Verwandte von mir, die ich wirklich überhaupt nicht mit Spielen irgendwie in Verbindung gebracht habe, spielen das in der Familie. Also das sind irgendwie ganz kleine Kids und ihre Eltern, die spielen das zusammen und fahren dann, machen dann ihre Ausflüge damit und schauen, wo sie irgendwie coole Pokestops haben und so. Also das sollte man echt nicht unterschätzen, welche Arten von Spielern die da irgendwie rekrutiert haben oder aktiviert haben, die davor kein Spiel angefasst haben und auch so ein bisschen die Akzeptanz von Spielen verbessert haben. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also so dieses die Faszination für dieses, ich gehe raus und dann kann ich die irgendwo finden und so, das steckt auch Leute an, die vorher, glaube ich, nicht mal Candy Crush spielen wollen.
Ja, ich bin ja nicht mal mit Pokémon aufgewachsen, weil ich irgendwie das nie so verinnerlicht hatte, diese Franchise. Aber selbst mich hat Pokémon Go am Anfang interessiert, weil man eben dieses Rausgehen und so vor Ort und so. Wir müssen vielleicht mal ein Revisited machen mit dir, wenn du es noch aktiv spielst.
Oh ja, sehr gerne.
Eine Folge, was sich da getan hat. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten Mac und Apple schon kurz angesprochen. Da gab es eine weitere Nachricht diese Woche. Die WWDC 18 war in San Jose, sind die, glaube ich, gell?
Ja.
In San Francisco. Die Entwicklerkonferenz von Apple selber. Schöne Grüße übrigens an Boris, falls er uns noch hört. Unser ehemaliger Mitpodcaster war dort, der arbeitet inzwischen ja bei Apple und hat auch gepostet, dass er bei der WWDC einen Entwickler-Talk macht. Der ist inzwischen dort direkt bei Apple. Liebe Grüße. Und dort wurde natürlich auch diese Keynote gehalten und da ging es auch ein bisschen um, also nicht nur ein bisschen, da ging es hauptsächlich um Software und Fortführung, wie geht's mit iOS weiter und macOS. Und eine schlechte Nachricht gibt's für Leute, die gerne auf Mac spielen. Mac-Gamer konnten momentan oder zurzeit immer darauf hoffen, dass Entwickler früher oder später ihre Spiele halt auch einfach für den Mac veröffentlicht haben, weil die Schnittstelle relativ ähnlich ist. Das nennt sich OpenGL, diese Grafikschnittstelle, und damit kannst du Spiele, das wirst du mir vielleicht auch als Ex-Entwickler besser beantworten oder erklären, damit kann man relativ einfach auch Spiele auf den Mac porten. Und diese Schnittstelle OpenGL soll mehr oder weniger eingestellt werden, weil Apple ihre eigene Grafik, wie sagt man da, Grafik-Engine ist es nicht, aber diese, also wie Software auf Hardware zugreift, das nennt sich bei Apple ja Metal. Und da setzen sie verstärkt den Fokus drauf, was es für kleine Indie-Entwickler und Co. vor allem schwierig macht, weil sie dann halt wieder gesondert Ressourcen da reinstecken müssen, um Spiele für den Mac irgendwie zu porten und zu optimieren. Das war mit OpenGL deutlich einfacher, oder?
Sehr viel einfacher. Also es gibt ja diese zwei großen Grafik-Schnittstellen. Das eine ist OpenGL und das andere ist DirectX. Und DirectX ist so, so ganz traditionell, kommt aus der Windows-Ecke. Und
früher war mehr 3DFX übrigens.
Ja, da waren gute Zeiten. Metrox-Grafik an. und die haben, das sind einfach Schnittstellen, die dem Rechner ermöglichen, mit Grafikkarten Daten zu kommunizieren. DirectX ist sehr PC-lastig, ist aber auch zum Beispiel, also ich glaube, DirectX ist in der Xbox mit drin, also oder eine Form von DirectX.
Und deswegen heißt die übrigens Xbox. Nee, wirklich.
Ist das wirklich so?
Weil das, ja, das ist wirklich, der Name ist dadurch entstanden, weil es quasi eine auf der DirectX direkt basierte, die erste Entwicklung, und dann war das eben halt die DirectX-Box. Und daher kommt der Name.
Oh wow, okay. Ja, wieder was gelernt. Ja, und diese Bibliotheken, die sind quasi, die sind immer eine ganz gute Schnittstelle. Auf der einen Seite hast du Entwickler, die darauf zurückgreifen und sagen, aha, das sind so verlässliche Funktionen. Wenn ich was darstellen will, dann nehme ich die her. Und auf der anderen Seite sitzen Grafikkartenhersteller, die sagen, wenn jemand irgendwie was in 3D darstellen will, dann nimmt er diese Bibliotheken her. Also bauen wir unsere Grafikkarten so, dass sie mit diesen Bibliotheken arbeiten können. Und so hat man eigentlich eine ganz gute Schnittstelle, die von Entwicklerseite und die von Grafikkartenhersteller/Entwicklerseite diese Bibliotheken eben aufrechterhalten, erneuern und dann verwenden können. Und die Ansage jetzt zu sagen, nee, wir unterstützen kein neues OpenGL mehr, das ist relativ krass, sage ich mal, weil die alten OpenGL-Sachen könnte man noch weiter verwenden, soweit ich verstanden habe. Aber eine Umsetzung von Apple seitens oder eine Implementierung von OpenGL mit neueren Versionen auf Apple-Geräten wird es nicht mehr geben. Und das ist insofern signifikant, weil ich normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Unity entwickle, kann ich sogenannte Deploys machen. Also das heißt, ich kann quasi auswählen, für welche Plattform ich das machen möchte, und habe dann so Packages, die das für mich mehr oder weniger erledigen. Also ich muss nicht wissen, wie OpenGL funktioniert, um OpenGL für eine Plattform fertig zu machen, sondern das passiert meistens im Hintergrund. Es gibt immer Custom irgendwelche Sachen, die man ändern muss. Interessanterweise läuft zum Beispiel die PlayStation auch mit OpenGL. Deswegen hat OpenGL auch einen sehr hohen Verbreitungsgrad, weil dann ist der Mac-Port nicht mehr so weit weg. Also ich muss nicht mehr so viele Dinge für den Mac machen. Ich bin gespannt, wie die Zwischenhändler darauf reagieren. Also gerade Unity wird vor allem spannend, weil wenn Unity sagt, wir machen zum Beispiel jetzt eine Umsetzung von Metal, dann oder eine bessere, also es gibt schon Metal-Implementierungen von Unity, und ich glaube, die iOS-Sachen laufen eh schon alle auf Metal. Ich weiß es jetzt nicht, wie es für macOS sein wird. Ich nehme an, dass die da den Umstieg auch relativ schnell machen. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie das mit irgendwelchen Unreal-Sachen aussieht, und alle kleineren und custom geschriebenen Engines, die fluchen. Also jeder, der das jetzt irgendwie selber machen muss, ich glaube, am Ende heißt das für eine Weile auf jeden Fall weniger Games für einen Mac. Das muss man ganz ehrlich definitiv sagen, weil niemand wird
da. Ist ja auch so, dass weggehen. Nee, gerade wenn, je kleiner du halt bist, also wenn jetzt so ein einzelner Entwickler sein Spiel irgendwie entwickelt in Unity, der hat ja eh schon zeitliche Probleme, das zu porten. Deswegen ist es ja oft auch so, dass gewisse Plattformer, die man zu zweit spielen kann, immer noch nicht für die Switch erschienen sind. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ich weiß auch nicht, warum redet
der hier. Aber gerade je kleiner das Studio halt ist, desto schwieriger ist es dann halt, wenn du dann auch noch eine eigene API irgendwie ansprechen musst. Es ist ja nicht so, dass die Metal-API nicht gut wäre. Ganz im Gegenteil, die ist ja richtig gut. Also die wird von Entwicklern auch gelobt, weil sie halt so dermaßen viel mehr Power aus den Macs rausholt, weil sie halt exklusiv für Macs geschrieben worden ist. Natürlich hast du dann auch mehr Performance, und die Sachen, die auf Metal laufen, auch auf iOS, die sind grafisch so weit drüber, als was OpenGL da schafft. Von daher ist es ja kein Wunder, dass Apple dann auch sagt, wir wollen, dass die Entwickler sich darauf konzentrieren. Es ist ja der typische Apple-Weg zu sagen, wir schneiden hinten einfach mit jedem neuen Release Sachen ab, damit die Sachen performanter laufen. Das ist halt die Apple-Philosophie, die da dahinter steckt. Und OpenGL wird ja auch noch unter macOS Mojave, wie das neue Betriebssystem dann heißt, auch noch laufen, aber eben nicht mehr aktualisiert. Also sprich, die werden einfach nur dann die alten Sachen noch funktional haben, aber auf die neuen OpenGL-Features kannst du dann halt nicht mehr zugreifen. Man zwingt die Entwickler dazu, aber man grenzt damit natürlich auch aus. Also ist Teil dieser Philosophie, aber ist natürlich blöd für den Konsumenten im Endeffekt. In dieser Übergangsphase wird es definitiv dazu führen, bis die Engine-Betreiber dazukommen, vielleicht das irgendwie direkt zu implementieren und das den Entwicklern wieder einfacher zu machen, wird es halt wieder weniger Mac-Games geben. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, und das ist eigentlich auch kein so smarter Move, weil gerade OpenGL jetzt auch vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Vulkan so mehr oder minder der offizielle Nachfolger. Und Vulkan ist sowas Ähnliches wie OpenGL und DirectX, nur nutzt halt irgendwie auch eine neuere Grafikkartenarchitektur und einfach auf einer technischen Ebene sehr viel cleverer umgesetzt, um Grafik eben darzustellen, kann auch sehr viel performanter sein. Also ich glaube, dass das eigentlich auch dann damit auch ausgeschlossen ist. Und das finde ich auch einen ziemlichen Hammer, weil ich weiß, dass halt irgendwie viele Grafikkartenhersteller auch diese Vulkan-Umsetzungen stark begleitet haben und da eigentlich auch eine relativ neue Sache, die jetzt vielleicht nicht ganz so geil ist wie Metal, aber die letztendlich schon auch in eine Richtung geht, wo man gemerkt hat, okay, OpenGL ist ja auch ein bisschen veraltet und setzt auf sehr verstaubte Technologien teilweise und dementsprechend gibt es ja diesen quasi auch kompletten Reset mit Vulkan. Und da jetzt auch zu sagen, nee, aus dem Update gehen wir auch raus und wir fahren jetzt wieder unsere eigene Schiene, das ist wieder so ein USB-Firewire-Ding. Also
ja, total.
Ich weiß nicht, ich finde es...
Oder Audioport.
Ja, oh Gott,
ey. Stecker. Ja. Ja. Aber man muss fairerweise dazu sagen, ganz weniger Spiele wird es nicht unbedingt geben, weil langfristig hat auf der WWDC Apple auch bekannt gegeben, dass sie iOS und macOS näher zusammenbringen. Also sie fangen jetzt damit an, die ersten eigenen iOS-Apps, die eben nur auf iOS laufen, auch für macOS lauffähig zu machen. Also das heißt, du wirst in Zukunft als App-Entwickler auch die Möglichkeit haben zu sagen, hier, klick, diese App funktioniert jetzt auch für macOS, was bisher nicht der Fall war. Und die ersten eigenen Apps werden jetzt mit dem neuen Betriebssystem schon präsentiert und getestet. Und bis 2020, also im Laufe der nächsten 2 Jahre, wollen sie quasi den Stand erreichen, dass alle Apps, die für iOS veröffentlicht werden, quasi mit ganz leichten Anpassungen auch dann für macOS lauffähig sind und dann eben halt auf Maus und Touchpad und sowas und Tastatureingaben reagieren können. Und das ist natürlich dann auch wieder, gerade wenn man jetzt nur den reinen Spielebereich betrachtet, durchaus auch wieder ein Zugewinn, weil das wirst du dann nur auf Mac haben, diese ganzen App-Spiele dann auch für Mac zu haben.
Ja, also zweifle ich noch daran, dass wie toll das dann tatsächlich ist, weil ich meine, die haben ein komplett andere Bildschirmformat und ein komplett andere Eingabeschema. Mhm. Also ich grundsätzlich finde ich den Gedankengang eigentlich sehr gut. Ich weiß nur, also jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen die Entwicklerperspektive, was das mit Menschen gemacht hat, als das iPhone und das iPhone L, also dieses größere mit rauskam, was das schon für Ärger gemacht hat, rein nur irgendwie 2 Versionen zu bauen, die irgendwie auf diesen Geräten, die eigentlich quasi identisch sind, bis auf diesen halben Zentimeter da oben, da diese Umsetzungen zu machen. Und Apple ist da relativ hart, was solche Umsetzungen angeht. Die haben zum Beispiel auch die Umsetzung auf 64-Bit gemacht und haben einfach Apps, die da nicht mitgegangen sind und die nicht aktualisiert wurden, einfach gekillt. Und das ist so ein Ding, wo ich verstehe, das ist auch, wie du sagst, die wollen einfach ihren kompletten Katalog zeitgemäß halten und alles soll ideal funktionieren und möglichst schnell. Das finde ich letztendlich eigentlich so aus User-Perspektive eine sehr gute Entscheidung, das so immer zu handhaben. Aber als Entwickler ist das halt, das ist ziemlich grausam, weil nehmen wir an, du hast irgendwie einen Backkatalog von 5 Games und dann musst du die alle updaten und das heißt aber auch, du musst die Engine oder mit was auch immer für eine Entwicklungsumgebung du das gemacht hast, wieder updaten und dabei fliegt dir so viel um die Ohren, dass es dann irgendwann wirklich der Zeitpunkt kommt, wo du sagst, okay, dann lasse ich es einfach. Und das Schlimme ist, dass viele kleinere Entwickler auch so ein bisschen darauf bauen, dass ihr Backkatalog immer mal wieder so ein bisschen Geld macht. Also jetzt zum Beispiel, dass irgendwie, das kommt irgendwie in einen Sale mit rein oder selbst wenn ich ein Game habe, was ich vor 4 Jahren gemacht habe und das verdient immer noch so ein bisschen Geld. Und wenn das dann irgendwann rausfliegt, dann wird so mein monatlicher Puffer immer kleiner, den ich habe, weil einfach weil ich nicht die Zeit habe zu investieren, dieses uralt Ding, was rein theoretisch noch einfach funktioniert, irgendwo hin zu porten. Also vor allem, wenn es dann irgendwelche komplett neuen Entwicklungsumgebungen sind und gerade irgendwie zum Beispiel Unity oder so haben wir relativ viele Updates und wenn ich das irgendwann mit der Unity 4.3 veröffentlicht habe und ich habe es jetzt irgendwie geschafft, dieses 64-Bit-Update noch nachzuschieben und dann darf ich jetzt noch irgendwie ein OpenGL bzw. Metal-Update nachschieben, ohne dass ich irgendwie inhaltlich an dem Spiel noch mal was Neues mache und dann auch wirklich eine neue Spielerschaft bekomme, sondern wirklich nur um dieses Minimum zu halten. Das ist einfach ärgerlich.
Ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden das weiter beobachten und naja, also Mac Games war schon eine Nische, aber für Entwickler natürlich keine gute Nachricht. Trotz dieser kleinen Nische, trotzdem ja ein Markt, der dir dadurch verloren geht, wenn du nicht zusätzliche Arbeit reinsteckst. So, noch ein lustiges Rausschmeißer-Thema zum Ende. Robin, du hast uns noch gar nicht verraten, dass du bei der TV-Sendung Bayer sucht Frau demnächst mitmachst.
Oh wow, wie lange hast du an dem gearbeitet?
Der kam mir völlig spontan hier
gerade. Ja, okay. Nee, ich habe eigentlich schon eine, aber ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Polygamie ist okay, ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht.
Ja, also bei Valve schon, ja. Du kannst dein Polygamie-Spiel jetzt veröffentlichen
solang's, auf Metal. Solange es nicht illegal oder ein Troll ist.
Genau. Nein, also am 13. Juni zur besten Sendezeit kommt in Sat.1 eine Sendung, von der ich tatsächlich, bevor ich diese News bei der Petra gelesen habe auf gameswirtschaft.de, überhaupt noch nie gehört. Plötzlich arm, plötzlich reich heißt die Sendung und geht so ein bisschen Richtung Frauentausch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Reality-TV-Sendung, bei der zwei Familien was tauschen. Und in dem Fall tauschen sie nicht quasi Haushalt und Frau, sondern tauschen ihr, eine reiche Familie tauscht für eine Woche mit einer armen Familie Haus, Wohnung, Unterkunft, Fuhrpark, alles, was dazugehört. Und dann dokumentiert.
Bitte? Und Budget.
Und Budget natürlich, genau. Also sie müssen dann auch mit diesem Wochenbudget, was in der Woche normalerweise zur Verfügung steht, in diesem Haushalt auskommen. Und ein Reality-TV-Team, also beziehungsweise zwei, begleiten dann diese Familien und ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber machen sich wahrscheinlich sehr darüber lustig, wie die Reichen in armen Verhältnissen leben. Eine furchtbare Idee für so eine Sendung. Da fragt man sich wirklich, wie konnte das denn irgendwie durch die Prüfung durchkommen? Wie kann man sowas releasen? Aber warum reden wir über diese Sendung, Robin? Nein, du machst nicht mit, aber zumindest ein sehr bekannter Name, fast so bekannt wie du, aus der deutschen Spieleindustrie, hat sich dort gemeldet für diese Sendung.
Ja, und zwar einer der drei Yearly-Brüder, die Crytek gegründet haben. Warte, welcher war das genau?
Afni Yearly.
Yearly, ja. Und ich glaube, das könnte interessant, also sie tauschen, glaube ich, leider nicht den Job, sonst wäre es ganz interessant zu sehen, wie jemand dann CEO von Crytek wird für einen Tag oder eine Woche. Aber das hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass seine Frau ein relativ erfolgreiches Modeunternehmen hat. Also es ist nicht nur irgendwie wegen dieser Selfmade-Millionen mit Crytek, sondern es ist auch noch, seine Frau ist auch noch höchst erfolgreich im Fashion-Business unterwegs. Mhm. Und dementsprechend sind die da das perfekte Paar für diesen Reichtumstausch. Also ich bin da wirklich gespannt. Ja. Ich fürchte, ich werde mir das tatsächlich anschauen. Ich bin ja normalerweise so Trash-TV-mäßig gar nicht mal so bewandert und neugierig, aber da bin ich jetzt leider doch echt ziemlich gehuckt. Also wir haben vorhin auch mal kurz drüber geredet, ob wir das schaffen, das auf eurem Discord als ein Group-Viewing irgendwie hinzukriegen.
Ja. Ja, 13. Juni mitten in der E3 um 20.15 Uhr auf Sat.1. Das werden wir, glaube ich, wirklich im Live-Chat angucken müssen. Nochmal so kurz zu der Ausgangslage. Also die sind wirklich richtig reich. Das ist eine fünfköpfige Familie, die Afni Yearly-Familie. Die haben laut dem Bericht ein 340 Quadratmeter großes Haus, exklusiv von einem eigenen Architekten entworfen in der Nähe von Frankfurt. Und die haben ein Budget, ein Wochenbudget für ihre Hobbys und Ausgaben für 4.500 Euro pro Woche. Und das wird jetzt dann eben in dieser Sendung gezeigt, wie diese arme Familie in Anführungszeichen, die ein normales Wochenbudget von 192 Euro haben, eine Maurerfamilie und die Mutter kellnert laut diesem Bericht aus Nettetal, keine Ahnung, was das ist, Baum aus Nettetal, die tauschen eben diese Wohnungen und müssen mit diesem Wochenbudget auskommen. Wie gesagt, ich finde dieses Konzept der Sendung durchweg perfide, aber dadurch, dass das halt jemand ist aus unserer Branche, den man irgendwie dann auch von Gamescom und Presseterminen und so kennt, werde ich da, glaube ich, tatsächlich mal einen Blick reinwerfen, allein der Kuriosität heraus. Aber viel wichtiger ist die Metaebene, die in dieser Sendung mitschwingt. Also es ist jetzt ja gar nicht so das voyeuristische Gelüste, was man da hat, sondern ich finde es gerade im Kontext der Meldungen, die Crytek halt in den letzten Wochen und Monaten erfahren hat, da gab es Gerüchte und Meldungen, dass Crytek GmbH ihre Angestellten nicht bezahlt, dass die monatelang auf Gehälter verzichtet, dass die sich gesund geschrumpft haben, weil sie sich übernommen haben. Die CryEngine wird zwar auch lizenziert, zum Beispiel Kingdom Come Deliverance wurde damit gemacht, aber so Sachen wie Robinson the Journey oder auch das Hunt Showdown, es gibt schon länger kein Crysis mehr, sind jetzt nicht gerade die Mega-Kassenschlager. Wie findest du das denn in diesem Kontext, wenn einerseits die Meldung kommt, Mitarbeiter können nicht bezahlt werden und werden entlassen und gehen und dann stellt sich der Geschäftsführer dieser Firma als Millionär im öffentlichen Fernsehen dar, was er ja tatsächlich auch ist. Aber ist das nicht irgendwie komisch für in diesem Kontext? Oder also findest du es völlig okay?
Ich glaube, es ist ein schwerer Tag, um Mitarbeiter dort zu sein für sowas. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie die Realität dort ausschaut. Das sind, wie du sagst, das sind alles irgendwie Spekulationen, da wäre ich immer vorsichtig. Aber ja, also gerade wenn meine Firma, ich muss halt irgendwie auch drüber nachdenken, wie das Öffentlichkeitsbild von mir, vor allem wenn ich mich so eng mit dieser Firma präsentiere, wie das ist. Also wenn ich immer sage, ich bin der CEO davon, wenn man das jetzt irgendwie nicht wirklich direkt thematisiert, dann finde ich das nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, nachdem diese Öffentlichkeitsauftritte ja auch immer irgendwie in irgendeiner Form auf diese Firma reflektieren werden, und die Firma wird auch irgendwie Thema sein in der Show. Und ich glaube, dafür, das interessiert mich fast sogar noch am meisten, wie cringy das wird. Aber ja, also ich glaube, es ist kein so wahnsinnig smarter Move für Öffentlichkeitsarbeit, gerade wenn eine Firma irgendwie so ein bisschen am Kämpfen ist, sich dann nochmal so extra zu inszenieren und auch gerade in dem Kontext arm versus reich. Auf der anderen Seite frage ich mich eh, was die Motivation für Leute sind, an so einer Show mitzumachen. Also wenn man da nicht irgendwie sehr gut bezahlt wird, und sich dann da irgendwie zum, vermutlich, meine Vermutung ist ja, man macht sich da zum Affen. Ich habe bisher noch keine andere Reality-Formate gesehen.
Vor allem dieses Thema Geld kann ja bei den Yearlies jetzt nicht die Motivation sein, in dieser Show aufzutreten. Also, weißt du, wenn das Konzept ist, du bist reich, Millionär und hast ausgesorgt, dann machst du ja nicht in dieser Show mit des Geldes wegen, sondern da geht es eher um Publicity, wahrscheinlich auch, um deine Firma bekannter zu machen oder sowas. Aber die beiden Firmen, also Chili Bang Bang heißt das Modelabel und Crytek haben jetzt nicht wirklich PR in Trash-TV nötig, meiner Meinung nach, um bekannter zu werden, weil auch das Modelabel von Savage Yearly, seiner Frau, die ist schon erfolgreich. Also Promi, auf Promi und auf dem roten Teppich ist das eine bekannte Marke. Die habe ich zwar selber auch noch nie gehört, aber laut dieser Aussagen wird die auch von Promis irgendwie geschätzt und getragen, diese Marke. Also da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass man da irgendwie den Massenmarkt irgendwie erreichen will, indem man in so einer Sat.1-Sendung auftaucht. Also ich verstehe die Motivation ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, weil für Crytek kann das nur ein Schuss in den Ofen sein, ehrlich gesagt. Wenn man eben diese Gerüchte, wenn es der Firma jetzt voll gut geht und alle Mitarbeiter sind mega happy und so weiter, dann wäre das ja nochmal was anderes. Aber gerade im Kontext dieser Gerüchteküche finde ich das auch nur aus dem Aspekt heraus Mitarbeitermotivation völlig ungeschickt, das so zu machen. Ganz wichtig, ich finde es völlig okay, dass ein Geschäftsführer einer GmbH, einer Spielefirma, auch wenn es der gerade mal schlecht geht, ein eigenes Vermögen aufbaut, weil als Geschäftsführer bist du immer komplett verantwortlich, ja, und es ist wirklich ein hartes Business, auch völlig ohne Absicherung. Natürlich hast du als GmbH ein bisschen eine Absicherung, aber im Endeffekt bist du trotzdem halt für über 300 Leute verantwortlich. Und das ist auch völlig legitim, dass man sich als Geschäftsführer ein bisschen mehr rausnimmt als einen Grafiker oder sowas. Ja, damit habe ich gar kein Problem, dass die Yearlies reich geworden sind. Ja. Da geht es überhaupt nicht um Sozialneid oder irgendwas, sondern wirklich allein um die Außenwirkung, die man seinen Mitarbeitern dagegen über ausstrahlt. Und das ist mein Problem, was ich damit habe. Nicht so sehr, dass er reich ist. Überhaupt nicht.
Ja, und sich dann, also ich glaube, wenn man sich dann auch noch irgendwie so ein bisschen inszeniert, finde ich vielleicht gar nicht mal so. Also wenn man da in irgendeiner Sendung auftritt, finde ich auch nicht falsch, aber auch in diesem Kontext, es geht jetzt ums Geld und ich bin explizit reich in dieser Sendung. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es gibt da irgendwie auch Möglichkeiten, das irgendwie geschickter zu machen. Aber es ist, wie du sagst, also wenn man irgendwie so eine Firma aufzieht, dann hat man viel Risiko. Wer da mal Lust drauf hat, kann dann mal Geschäftsführerhaftung googeln. Das ist eine schlimme Sache. Ja. Also das ist echt übel, da wird einem schlecht als jemand, der irgendwie mal eine Firma mitgegründet hat. Das
schätze ich auch, eine GmbH nur noch ganz minimal.
Ja, das ist, letztendlich kann man dir irgendwie alles irgendwie ans Bein tackern. Wenn es jemand drauf anlegt, dann bist du einfach geleimt. Das ist leider einfach so. Vor allem geht es dann irgendwie einfach nur darum, ob du einen Anwalt hast, der dich da irgendwie wieder rauskriegt oder nicht. Und das ist einfach eine ärgerliche Geschichte. Ja. Aber ja, also auch in diesem Firmenkontext, so, die sind vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen am Wackeln und man weiß nicht so genau, ist das, glaube ich, keine so schlaue Entscheidung. Ich weiß es nicht. Also die Motivationen werden wahrscheinlich bis zum Ende unbekannt bleiben. Ich werde es mir wahrscheinlich anschauen, mal schauen, ob ich dann irgendwie nach 5 Minuten ausmache. Ich bin ja wirklich kein so Trash-TV, hält mich echt nicht lang. Ich Aber gucken wir mal. Vielleicht ist das meine erste Trash-TV-Sendung, die ich dann bis zum Staffelende verfolgen werde.
Ich warte ja immer, bis die ersten YouTuber im Dschungelcamp landen. Das kann nicht mehr so lang dauern.
Das kann wirklich nicht lang dauern. Nee, oh Gott.
Mich wundert es tatsächlich, dass das noch nicht stattgefunden hat. Also sowas wie Apo Red oder so, der ist doch prädestiniert dafür, im Dschungelcamp zu landen. Aber noch zum Abschluss, 13. Juni, der Titel der Sendung heißt übrigens Der Millionär und der Maurer. Das klingt schon ganz furchtbar und wie gesagt, wir werden das auf dem Discord zusammen anschauen. Wir hängen eh die ganze Zeit im Discord ab, wahrscheinlich auch im Voice-Chat wegen der E3. Also wenn ihr Lust habt, die E3 mit uns zu gucken, dann kommt auf dem Discord vorbei. Da wird die ganze Community wahrscheinlich mehrere Voice-Chats offen haben. Wer da Lust zu hat, auch noch Der Millionär und der Maurer mit Robin und mir zu gucken, dann kommt auf dem Discord vorbei. Das war's mit den News der Woche. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was die Woche abseits der E3-Gerüchteküche passiert ist. Alle Augen sind jetzt natürlich nach LA gerichtet, unsere auch. Das heißt, nochmal als Erinnerung, die ganze nächste Woche wird E3-Special bei uns sein. Wir werden jede einzelne Pressekonferenz kommentieren und mit einem Podcast beglücken. Und von daher hören wir uns nächsten Samstag nicht zu den News, Robin, aber vielleicht dann in 2 Wochen wieder.
Wunderbar.
Dann mach's gut. Bis nächste Woche. Wir hören uns am Morgen an dieser Stelle wieder und einen schönen Nachmittag. Tschüss.
Tschüss.